Ideal wäre aus meiner Sicht zunächst einmal der Beginn in Präsenz, ja, und dann kann man die folgenden Sitzungen abwechselnd online oder in Präsenz machen, je nachdem, wie die Leute das mögen. Es gibt natürlich Leute, die wollen nur in Präsenz arbeiten und lehnen Online-Mediation komplett ab.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fehmer. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um die Mediation und zwar um die Online-Mediation. Genau genommen um synchrone Online-Mediation, also das, was wir schon die letzten 2 Jahre allesamt miteinander erlebt haben, Videokonferenzen, Gespräche, auch heikle Gespräche über Videokonferenz-Tools aller Art. Und der österreichische Bundesverband hat federführend durch die Arbeitsgruppe Online-Mediation die Erfahrungen zusammengestellt in einem Leitfaden, der die Möglichkeiten und Grenzen von Online-Mediation zusammenfasst. Und ich begrüße heute in meinem virtuellen Podcast-Studio den Leiter der Arbeitsgruppe, Stefan Proksch aus Wien. Hallo Stefan.
Hallo Sascha.
Stefan, ihr habt diesen Online-Mediationsleitfaden zusammengestellt und öffentlich gemacht. Ein Werk von schon gehörigem Umfang, das alle möglichen Aspekte der Online-Mediation zusammenfasst. Bevor wir da inhaltlich auf eure Erfahrungen eingehen, wie kam das zustande und was ist sozusagen die Grundlage, die dort verarbeitet wurde?
Der Online-Mediationsleitfaden kam so zustande. Ich hatte ja ganz zu Beginn der Pandemie 1 oder 2 Online-Mediationen gemacht und das war auch nicht so ganz einfach. Und dann habe ich mir gedacht, das wird uns dieses Thema der virtuellen Mediation wird uns auch in Zukunft begleiten, egal ob mit oder ohne Pandemie. Und daher müssen wir dazu etwas entwickeln, müssen Grundlagen aufbereiten für uns und unsere Kollegen, wie man auch die Mediation in den virtuellen Raum übertragen kann. Und da bin ich an den ÖBM herangetreten und habe angefragt, ob es ein Interesse gibt. Und dort war die Auskunft ja. Und ich habe dann ein Mailing gemacht an meine Kollegen und einige haben sich bereit erklärt, mitzuarbeiten und wir haben dann ein halbes Jahr daran gearbeitet und letztendlich ist dieser Online-Mediationsleitfaden entstanden.
Das heißt, alle, die daran mitgearbeitet haben, hatten Erfahrungen über Online-Mediation oder habt ihr ausgewählte Fälle genommen und diese dann untersucht?
Nein, es hat nicht alle damit Erfahrungen. Es hatten ungefähr 2 Drittel der Leute damit bereits Erfahrungen. Wir haben jetzt auch nicht insofern die Fälle selbst untersucht, sondern wir haben eigentlich unser Wissen, unsere Erfahrungen da zusammengetragen, haben das strukturiert, haben Gespräche geführt mit Kunden und haben dann auch versucht zu das Ganze in eine sinnvolle Form zu bringen, in dem Sinn, was braucht jemand, der Online-Mediation durchführt, was muss der wissen, worauf muss der achten und was sind so Rahmenbedingungen, die hier wichtig sind. Und auf diese Weise ist eben dieses Papier entstanden.
Also eine Zusammenstellung sowohl der technischen Hintergründe von Online-Mediation als dann auch mediative Kompetenzen. Lass uns doch.
Ja, so ist es, ja.
Genau, lass uns doch da mal einsteigen. Wenn ein Mediator oder Mediatorin jetzt diese Art und Weise des Vermittelns durchführen möchte, was ändert sich? Was braucht diese Person an Hardware, an zusätzlichem Material, um gut professionell die Mediation durchzuführen? Lässt sich das so auf ein Setup letztlich zurückführen?
Also ich kann das ein bisschen überblicksmäßig sagen. Natürlich Computer, Laptop, Kamera ist gut, gute Ausleuchtung, gutes Mikro und was genau man braucht, bis hin zu einem Detaillierungsgrad, welche Lichtstärke man benötigt, welche Netzkapazität man benötigt, das haben wir alles in diesem Leitfaden beschrieben. Aber wir haben uns nicht nur darauf fokussiert, was jetzt technisch notwendig ist, sondern auch, wie die Interaktion stattfindet, ja, worauf der Mediator achten muss, wie er ins Bild kommt, was vielleicht verloren geht und wie es kompensiert werden kann. Ja, also zum Beispiel die fehlende Körpersprache oder die nur sehr eingeschränkt sichtbare oder wahrnehmbare Körpersprache, die nur eingeschränkt wahrnehmenden Reaktionen des Medianten und wie geht man damit um. Also solche Dinge, also nicht nur auf technische, sondern wir haben uns auch auf psychologische Aspekte
der Mediation konzentriert. Was ist sozusagen euer Fazit oder euer Ergebnis? Lohnt es sich, sagen wir jetzt, ne, ein Studio aufzubauen mit 3 Kameras, Ganzkörperaufnahme im Stehen oder auf einem Barhocker oder ganz schlicht mit der Laptop-Kamera der Kopf, vielleicht die Schultern noch zu sehen und das war's dann? Also braucht es sozusagen High-End-Ausstattung? Und schlägt sich diese auf die Qualität der Mediation nieder? Was sind eure Erfahrungen?
Also ich persönlich glaube nicht, dass wir eine High-End-Ausstattung brauchen. Ich kenne auch fast niemanden, der das hat. Ich glaube, die Basisausstattung, Laptop, Kamera, Mikro und entsprechende Netzwerkqualität, vielleicht einen zweiten Bildschirm, das wäre ideal. Also zweiter Bildschirm würde ich unbedingt empfehlen. Aber das ist es dann auch schon. Also ich glaube, dass man mit einer wirklich überschaubaren und auch kleinteiligen Ausstattung durchaus durchkommt. Ja, und ich glaube, wenn man die Mega-Ausstattung für sich selber organisiert und da auch investiert, dass man dann also der Mehrwert nicht mehr sehr, sehr groß ist.
Mhm. Okay, dann lass uns doch mehr zu den Kompetenzen und den Dingen, die jetzt in der Online-Mediation anders sind als in einer 3D-Präsenzmediation kommen. Weg von der Technik.
Ja.
Auch wenn diese natürlich den Rahmen setzt. Was braucht ein ausgebildeter Mediator oder eine ausgebildete Mediatorin zusätzlich, was muss sie beachten, wenn sie in einem synchronen Videokonferenz-Tool Mediation durchführt? Gibt es da spezielle Punkte, spezielle Fortbildungsnotwendigkeiten oder kann sie mit dem Handwerkszeug, was sie hat, die Mediation durchführen?
Ich glaube, man kann jetzt einmal mit dem Handwerk, das uns zur Verfügung steht, kann man durchaus durchkommen, wenn man ein paar Dinge beachtet. Ja, zum Beispiel, dass durch die eingeschränkt mögliche Körperwahrnehmung mir viele Dinge verloren gehen. Dadurch muss ich immer wieder nachfragen. Dadurch muss ich schauen, dass ich in einer sehr aufmerksamen Interaktion mit dem Gegenüber bin und mich nicht verführen lasse, zu glauben, dass ich schon weiß, was er oder sie meint. Also immer wieder nachfragen, den Prozess sehr, sehr sehr straight führen, auch immer wieder Pausen machen, weil die Ermüdung ist bald. Und wenn man auch das Gefühl hat, dass irgendetwas nicht stimmt, das sofort nachfragen und sofort klären. Weil die Dinge ergeben sich nicht direkt aus der Körpersprache oder nur teilweise. Die Dinge, die verloren gehen, muss man versuchen, sprachlich zu ersetzen. Dadurch immer wieder sehr genau nachfragen und sich versichern, ob man richtig verstanden hat. Mhm. Ja, das ist mal ein wichtiger Aspekt in der Online-Mediation. Ich glaube allerdings, dass die Online-Mediation vielleicht nicht 100% die Präsenzmediation ersetzen kann. Deswegen würde ich eigentlich jedem empfehlen, vielleicht eine hybride Variante zu machen, nämlich eine Kombination von Präsenz- und Online-Mediation.
Also und zwar nicht zeitgleich, sondern die Sitzungen je nachdem, ne? Auftakt, Mittelsitzungen, genau. Abschlusssitzungen, ja. Das meinst du mit Abwechslung reinbringen. Ihr hattet in eurem Paper darauf aufmerksam mal auf einen Aspekt, den ich so bisher noch nicht in der Literatur gefunden hatte. Ne? Bekannt ist immer so das Eye-Contact-Problem, dass man sich halt in Online-Mediation nicht in die Augen gucken kann, sondern man muss dann in die Kamera gucken oder wird in die Augen, also man wird sozusagen angeguckt, wenn der andere in die Kamera guckt. Das ist relativ bekannt, aber ihr hattet das Phänomen unbeobachtetes Beobachten aufgegriffen, dass tatsächlich ein Unterschied ist zur realen 3D-Präsenzmediation. Was gibt es da für Mediatoren zu beachten und zu wissen?
Erstens mal ist es eine Ablenkung, dieses unbeobachtete Beobachten, weil man kann sich das eigene Bild und die Reaktion darauf teilweise auf eine andere Weise verschaffen. Man kann auf Dinge draufkommen und Dinge erkennen, die man sonst kaum erkennen würde. Und es ist die Frage, wie sie dann auch in die Mediation hineinfließen. Ja? Das heißt, man muss schauen, dass das Bild, das ich von mir gebe als Mediator, stimmig ist und dass ich auch meinen Klienten helfe, Dinge, die vielleicht Irritationen auslösen können, wahrzunehmen, zu erkennen und damit entsprechend umzugehen. Vor allem auch in der Gruppenmediation ist dieses unbeobachtete Beobachten, weil wenn man mehr als 4, 5 oder 6 Leute hat, dann findet ja ständig dieses Beobachten statt, was natürlich auch in der Präsenzmediation ist, aber am Bildschirm und online ist es noch viel, viel stärker.
Ja, also ich habe das, also dass wir über das gleiche Phänomen reden, dass man praktisch Menschen vertiefter anguckt, weil man weiß, sie sehen jetzt einen nicht, sie können nicht sehen, dass man sie anguckt. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zur 3D-Mediation auch. Und so kann ich das bei mir zumindest beobachten, ich weiche schneller mit meinen Gedanken ab, als wenn die Person im Raum wäre, wo ich doch dann immer wieder zurückgezogen werde in die Realität.
Ja, richtig. Das ist so wie beim Fernseher. Wir kennen das ja. Wir schauen fern und es kann leicht passieren, dass die Gedanken abschweifen und man ist komplett woanders. Ja, und das passiert, wie du richtig sagst, in der Präsenz, im Live-Raum viel weniger, als wenn ich jemanden gegenüber im Bildschirm habe. Das heißt, ich muss immer wieder schauen, wo sind die Leute gerade, sind sie präsent, was beschäftigt sie und das immer wieder in den Mediationsvorgang einbeziehen. Mhm. Ja? Und das ist noch, das ist ein Phänomen, aber ein weiteres Phänomen ist auch zum Beispiel das Thema, dass du dich als Mediator permanent selbst auf dem Bildschirm siehst. Ja? Und dadurch hat es auch einen Effekt auf deine eigene Emotionalität und speziell auf deine Aggression. Ja? Also weil Menschen, die aggressiv sind, sehen sich ja nicht. Mhm. Wenn sie sich aber im Bildschirm sehen, dann fällt diese Aggression sofort auf sie zurück. Das heißt, dieses Medium der Online-Kommunikation regelt die Aggression runter, reduziert die Aggression, weil ich mich selber wahrnehme und mir das unangenehm ist, wenn ich so aggressiv bin, deswegen werde ich zurückhaltender. Ja? Das heißt, dieses Medium hat einen dämpfenden Effekt auf meine eigene zum Beispiel Aggression und dadurch entstehen eine Reihe von Effekten, wo man sich überlegen wird, wie gehe ich damit um.
Also heißt das, dass Online-Mediation nicht so schnell hoch eskalieren wie reale Prozesse?
Ich glaube, dass das so ist, ja.
Also
ich
reale 3D-Prozesse.
So es eskaliert weniger. Es ist die Präsenz, die Interaktion ist geringer. Es ist natürlich auch die räumliche Distanz viel größer. Und dadurch ist von vornherein weniger, also ich würde meinen, man kann generell sagen, dass hier weniger Emotionalität, weniger Aggression spürbar ist, ja, was natürlich ein Nutzen ist, wenn man sachlicher verhandeln kann. Jemand hat auch mal gesagt, man kann den anderen nicht riechen. Ja. Das ist auch ein Unterschied. Das heißt, es reduziert die Emotionalität, was ein Vorteil ist, weil man dadurch sachlicher verhandeln kann, aber gleichzeitig auch ein Nachteil, weil gewisse Dinge einfach nicht hochkommen. Ja. Ja. Oder gewisse Dinge, die du natürlich brauchst in der Mediation, weil du damit arbeiten möchtest, kommen in der Online-Mediation viel schwieriger hervor.
Ja, das finde ich einen interessanten Aspekt, also der sich lohnt, auch wirklich nochmal dann untersucht zu werden, dass das Aggressionen dämpft, Emotionalität nicht so zur Sprache kommt oder nicht so in die Kommunikation kommt, und zu gucken, inwieweit sind Vorteile, Nachteile dort in einem ausgeglichenen Verhältnis, was ja dann auch abhängig ist von den Personen. Ne? Also wenn Personen der Meinung sind, Emotionalität ist wichtig für die Klärung, damit das mal rauskommt, ne? So diese Dampfmaschinen-Metapher, die sind dann eher wahrscheinlich enttäuscht und finden das nicht klärend, dass da nur gedämpft gesprochen wird, während andere die Emotionalität eher als Hindernis einordnen.
Die schätzen das.
Ja, die mögen die das. Finden das dann besonders, besonders sinnvoll. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt für auch so interkulturelle Aspekte, also für interkulturelle Mediation, wo diese Emotionen wirklich unterschiedlich eingeschätzt werden für den Klärungsprozess, also wo die unterschiedliche Bedeutung haben. Mhm. Wenn wir mal von der einzelnen Sitzung weggehen, wo, also bei der wir ja alle irgendwie Erfahrung gesammelt haben, ob jetzt im Privaten, im Beruflichen oder eben auch als professionelle Mediatoren in Mediationsgesprächen, und mal den Gesamtprozess anschauen. Davon ausgehen, jetzt mal die Fälle nehmen, die nicht in einer Sitzung geklärt sind, sondern die höchstwahrscheinlich 3-4 Einheiten benötigen, vielleicht eine Woche oder einen Monat oder vielleicht sogar auch über ein Jahr gehen. Hat sich für euch dort einen anderen Prozessverlauf ergeben, was das Thema Taktung von Mediationssitzungen angeht, Dauer von Mediationssitzungen? Man wird wahrscheinlich Online-Mediation nicht durchführen, wie vielleicht an einem Wochenende sich in ein Hotel einschließen und dann wird gesagt, in 2 Tagen haben wir eine Lösung. Oder gibt es das doch? Also was hat sich dadurch geändert in so einer Online-Mediation an Prozessverläufen?
Also für uns hat sich eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nicht sehr viel geändert, weil wir ja die Mediation eigentlich fast immer so machen, dass wir in Taktungen von vielleicht so 2-4 Stunden am Stück arbeiten und dann 2-3 Wochen Pause und dann wieder eine Sitzung. Mhm. Ja. Die Sitzung kann dann mal online sein oder mal in Präsenz. Das heißt, von der Taktung selbst ändert sich nicht viel, weil was wir nicht oder kaum oder fast nie machen, ist so Sitzungen, wo wir sagen, wir arbeiten 2 Tage am Stück und dann nach 48 Stunden haben wir eine Lösung und wenn nicht, dann ist auf jeden Fall die Mediation zu Ende, entweder mit oder ohne Lösung. Mhm. Das wäre online wahrscheinlich kaum möglich, ja, weil die Leute sich so lange nicht konzentrieren können oder wollen. Aber so arbeiten wir in der Regel nicht. Deswegen von der Taktung hat sich kaum etwas geändert durch die Online-Mediation. Mhm. Es ist halt viel mehr, dass du verschiedene Dinge, dass du gewisse Vorteile in der Online-Mediation hast, die du in Präsenz weniger hast. Du kannst zum Beispiel sehr kurzfristig Leute dazu bieten für ein kurzes Statement oder für eine Expertenanalyse. Oder du hast weniger terminliche Restriktionen. Ja. Du kannst dich zwischendurch mal um 19 Uhr mal für eine halbe Stunde mit Leuten online treffen.
Also das meine ich, das lohnt sich auch dann zu nutzen in der Form.
Genau.
Wie,
also es ist weniger strikt, es ist weniger starr wie die Präsenzmediationen, die lang geplant werden müssen, wo Termine freigeschaufelt werden müssen, die großen Stress verursachen, wenn jemand nicht kann oder absagt. Es lässt sich viel leichter natürlich in den Alltag einbauen, die Online-Mediation.
Und das wäre auch eine Empfehlung, dann den Mediationsprozess in dieser Art aufzulockern und auch zu verdichten.
Und zu ergänzen, ja. Mhm. Also ich würde, also ideal wäre aus meiner Sicht zunächst einmal der Beginn in Präsenz, ja, und dann kann man die folgenden Sitzungen abwechselnd online oder in Präsenz machen, je nachdem, wie die Leute das mögen. Es gibt natürlich Leute, die wollen nur in Präsenz arbeiten und lehnen Online-Mediation komplett ab. Dann gibt es andere Settings, wo aufgrund der großen räumlichen Distanz etc. überhaupt nur Online-Mediation möglich ist. Also man muss das situativ entscheiden, was das ideale Setting ist.
Ja. Stefan, wie gehst du oder deine Kollegen damit um, wenn jetzt angesichts deiner als Mediator gegebenen Prozessherrschaft du so einen Ablauf vorschlägst und sagst, okay, wir treffen uns in 3D-Präsenz zu Beginn und dann werden wir auch in synchronen Online-Mediationsgesprächen fortfahren und jetzt sagt einer, mache ich nicht, obwohl das könnte, ne? Also kann ja davon ausgehen, dass das auch in anderen Gesprächen gemacht wird. Ist das ein Thema, das sich dann damit erledigt hat, diese synchrone Online-Mediation? Oder ist das ein Thema, wo du auch deine Prozessherrschaft, deine professionelle Mediatorenschaft sozusagen in Frage gestellt siehst? Du könntest ja auch sagen, oder ihr ne, als Mediatoren könnt ihr sagen, okay, das ist das beste Vorgehen und bei mir läuft das so. Ne, mhm. So wie man eben auch sagt, ne, wir treffen uns an einem runden Tisch, wir haben gleiche Gesprächsanteile etc.
Also ich würde das jetzt, es ist nicht meine Art, die Leute zu etwas zu nötigen, was sie nicht unbedingt wollen. Also ich würde das hinterfragen, so wie halt das Mediatoren tun. Ja? Das ist ja nicht Mediatoren üblich, die Leute zu etwas zu zwingen. Sondern eher zu hinterfragen, was steckt dahinter? Ja, und wenn es gute Gründe gibt, zu sagen, ich will es nur in Präsenz, dann ist es okay. Ja, ich mache das eigentlich von der übereinstimmenden Willensäußerung der Klienten abhängig und diskutiere das mit ihnen. Und so kommen wir üblicherweise zu einer Entscheidung.
Mhm. Naja, ja, also das heißt, und so verstehe ich das, diese Frage des Verfahrens dann im Online-Mediation durchzuführen, ist wie alle anderen Fragestellungen auch auszuhandeln. Und es ist nicht mehr, das nehme ich so wahr, es ist nicht mehr so eine Schonhaltung gegenüber Technikabneigung oder Technikabstinenz, ne, wo man einfach eine Zeit lang schon so gesagt hat, okay, dann, ne, das ist jetzt nur irgendwie so das Zweitbeste, dann macht man das halt nicht und warten, bis wir uns wieder treffen können und setzen Mediation aus.
Ich glaube, es hat ein bisschen aufgehört. Ich habe das auch mit Kollegen diskutiert und in Verbänden diskutiert. Zu Beginn der Pandemie gab es Leute, die sagen, nein, das mache ich nicht und die Mediation kann nur präsenzmäßig stattfinden. Diese Meinungen sind dann immer weniger geworden. Jetzt haben wir das dritte Jahr bald der Pandemie und ich glaube, es gibt kaum mehr jemanden, der es ablehnt, online zu arbeiten. Ja.
Okay.
Also das hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen, aber die meisten Leute, die mir begegnen, für die ist es selbstverständlich.
Ja, ist auch meine Beobachtung. Mittlerweile lässt sich das hinterfragen und das Hinterfragen ist nicht mehr ein Affront, ist nicht mehr so ein Angriff auf sozusagen Technikungeübtheit oder es stellt nicht mehr sozusagen den Standpunkt oder den Standort zur Technikfrage dar.
Ja, ja.
Wie handhabt ihr, beziehungsweise welche Erfahrungen habt ihr sozusagen mit Einzelgesprächen im Online-Bereich? Ist es eine sinnvolle Idee oder eine gute Tool, auch wirklich dann sofort und so gleich in Breakout-Rooms Einzelgespräche anzusetzen? Sollte man das nicht machen, weil einer im großen Raum zurückbleibt? Also habt ihr veränderte Methodiken beim Thema Einzelgespräche, wenn ihr online arbeitet?
Eigentlich nicht. Was wichtig ist, ist, dass das Ganze balanciert stattfindet. Ja, meine Erfahrung ist, solange alle Klienten das Gefühl haben, sie werden gleich behandelt und sie kommen zur gleichen Zeit in den Breakout-Room und kommen dann zur gleichen Zeit zurück, also es gelten für alle die gleichen Regeln, habe ich noch nie ein Problem gehabt. Und deswegen schaue ich auch immer, dass alles ausgewogen ist. Solange es ausgewogen ist, funktioniert es gut. Mhm. Ja, und da kann man auch sehr kurzfristig dann sagen, jetzt machen wir mal eine kurze separate Gespräche und treffen uns wieder in 20 Minuten. Wenn es alle gleich betrifft, ist das kein Problem. Mhm.
Von meiner Seite noch eine letzte Frage zur Methodik dann in der Co-Mediation. Habt ihr das vertieft untersucht? Ist es hilfreich, zu zweit, zu dritt diese Online-Mediation durchzuführen, um die unterschiedlichen Tools, gegebenenfalls auch Kollaborationstools zu handeln oder dann auch Einzelgespräche in Breakout-Sessions dann auch jeweils betreut durchzuführen?
Also ich würde immer in Co-Mediation arbeiten, wenn es nicht gar nicht anders geht, würde ich mich sehr ungern zur Einzelmediation breitschlagen lassen. Aber sonst bevorzuge ich ganz deutlich die Co-Mediation, weil ja auch das Handling des Mediums durchaus komplex und anspruchsvoll ist. Ja? Also viele Dinge, die in der Präsenzmediation einfach ganz natürlich durch die Kommunikation geregelt werden, sind dann im Online-Setting durch verschiedene technischen Aspekte mit beeinflusst und dadurch wird es schwieriger. Das heißt, es ist also ich würde nicht darauf verzichten wollen auf einen Co-Mediator, der parallel immer schaut, ob alles passt, ob alle dabei sind, ob die Technik passt und wenn gewisse Dinge, die mir einfach jetzt nicht auffallen, weil ich gerade mit was anderem beschäftigt bin, der dann darauf Acht gibt, weil solche Probleme, dass zum Beispiel jemand rausfällt technisch oder der gerade vielleicht irgendwelche Zustände oder Gefühle durchlebt, die einem nicht auffallen, da muss auf jeden Fall der Co-Mediator darauf achten. Also ich würde unbedingt empfehlen, eine Co-Mediation gerade online durchzuführen.
Mhm. Ja, und was hat dich am meisten überrascht, als du dich mit den Kollegen zusammengesetzt hast, danach gefragt hast, geforscht hast für dieses Paper? Womit hast du überhaupt nicht gerechnet gehabt?
Also am meisten hat mich eigentlich überrascht, dass das fast alles, was wir in der Präsenzmediation machen, auch online möglich ist. Ja? Bestimmte Gesprächstechniken, sogar Fishbowl-Settings,
kannst also du. Also Außenkreis, ne? Mhm.
Problemlos, genau, Innenkreis, Außen, problemlos nachbilden. Ja? Manches geht natürlich nicht, ja, also Platzwechsel geht nicht. Aber ich würde sagen, weitaus meisten Methoden und Techniken sind auch online möglich. Deswegen waren wir eigentlich sehr überrascht, wie viel eigentlich online möglich ist. Und deshalb würde ich jedem empfehlen, keine Angst vor dem Medium, einfach versuchen Sie diese Möglichkeiten der Online-Mediation zu nutzen. Und das wird sicherlich auch insgesamt der Mediation nützen, weil es dann breiter anwendbar ist.
Das wäre noch so ein letzter Punkt. Hast du das auch erlebt, sagen jetzt auch dich und deine Praxis da angefragt, dass sich Mediationen auch ergeben haben, die vorher unmöglich oder undenkbar waren für die Beteiligten, dass sie eben dann doch in so einem Online-Raum miteinander ins Gespräch kommen konnten oder das dann sich dazu bereit erklärt haben?
Kann ich so jetzt noch nicht sagen. Ja? Mhm. Und wenn es passiert ist, dann ist es mir vielleicht nicht bewusst geworden. Also ich habe da jetzt keinen konkreten und praktischen Fall, aber ich glaube, dass es früher oder später so sein wird. Mhm. Also da müssen wir schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich glaube, dass sich weitere Mediationsfelder erschließen werden, weil wir jetzt andere technische Möglichkeiten haben.
Ja, also ich gehe der Frage so nach, weil man, also klar gibt es das Themenfeld Die Personen sind sehr weit räumlich auseinander auf verschiedenen Kontinenten. Familienmediation zum Beispiel, da hat sich dann dadurch was ergeben. Aber ich glaube auch und bin so ein bisschen auf der Suche danach auch gewesen, das bestätigt zu bekommen oder auch in einem größeren Maß bestätigt zu bekommen, wo Personen aufgrund der Leichtigkeit des ins Gespräch kommen, dann auch gesagt haben, okay, dann machen wir halt eine Mediation oder ja, da können wir uns gerne treffen. Es ist nicht mehr so aufwendig, beziehungsweise die Ausrede in Anführungsstrichen, da muss man erst einen Termin machen, da muss man hinfahren etc., das mache ich nicht, dass das dann doch dazu führt, dass zumindest Auftaktgespräche stattfinden, die vielleicht dann auch in eine Terminierung an einem runden Tisch münden werden.
Genau, das glaube ich auch.
Ja,
also und es erleichtert den Austausch. Ja. Wenn es jemand gibt, der das Ganze sozusagen die Zügel in der Hand hält und sagt, wir sollten das dann und dann tun, ja, das muss ja dann doch der Mediator bleiben.
Ja, also ich kam von einem Fall drauf, wo mir das so deutlich wurde, dass das erleichternd war, aber gleichzeitig, und das ist sozusagen dann wiederum die andere Seite vom Pferd, auf der man runterfallen kann, es ist dann nicht so bedeutungsvoll, dass man zusammenkommt. Also die Auftaktgespräche oder in dem Falle das Auftaktgespräch ist anders verlaufen, als ich das vermutet hatte, weil eben es mal schnell so zwischendurch ging. Für die Stunde konnte man sich den Termin reinnehmen. Aber dann so den nächsten Schritt zu tun und sagen, okay, mir ist das jetzt wirklich wichtig, die Klärung, und dann setzen wir da einen richtigen Termin auch an, das ist in dem Falle dann nicht gelungen. Also das war sozusagen eher ein Auftakt, ja, aber nicht dann die Durchführung, wo Menschen dann ja auch mit sich klar sein müssen, zu sagen, ich will das klären, ich will das vom Tisch haben. Und viele Konflikte bleiben ja so in der Schublade stecken oder verschwinden so unter den Alltagsakten. Stefan, vielen Dank für den Einblick. Und das Paper ist ja öffentlich, ne? Also auch da können die Hörerinnen und Hörer das nochmal auch vertieft nachlesen.
Es ist auf der Website des ÖBM zu finden. Ich kann es auch jedem zuschicken oder vielleicht, du kannst es auch gerne auf deiner Homepage hochladen, dann können es die
Ich kann es als Download zur Verfügung stellen, hier in der Show.
Ich möchte noch gerne sagen, wir waren ja eine Gruppe von 7 Leuten und ich möchte gerne sagen, wer da alle mitgearbeitet hat, weil das war ja nicht nur meine Arbeit, sondern da waren wir ja eine Gruppe und bei denen möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, weil es war wirklich ein sehr produktiver und ein sehr kreativer Prozess. Nämlich, es war dabei der Bernhard Wiesleitner, der Klaus Strobel, der Johannes Rauch, der Werner Podlesnik, die Martina Leudelsbacher-Brutschek und die Barbara Günther. Ja? Und übrigens dieses Zitat, das du vorher erwähnt hast, nämlich das unbeobachtete Beobachten, was ich auch ein sehr, sehr spannendes Phänomen finde, dass diese Denkfigur stammt von Thomas Robrecht, der dann auch eine Zeit lang mit uns mitgearbeitet hat. Also da möchte ich mich gar nicht mit fremden Federn schmücken. Der hat hier auch ein paar sehr, sehr interessante Gedanken eingebracht in unsere Arbeitsgruppe. Also das war ein tolles Arbeiten und jeder, der diese Broschüre oder den Leitfaden haben möchte, soll ihn gerne sich auf deiner oder auf unserer Homepage herunterladen.
Okay. Ja, das ist nochmal eine gute Anne, das ist also die Gruppe, die das erarbeitet hat. Die werden wir auch in den Shownotes mit erwähnen und auch die entsprechenden Verlinkungen, sodass da auch jeder nochmal persönlich Kontakt aufnehmen kann und einzelne Erfahrungen nochmal vertieft nachfragen oder besprechen kann.
Super, vielen Dank.
Ja. Stefan. Das war mir eine Freude, dich mal wieder zu sprechen, nach langer Zeit. Genau.
Das hat uns ja auch ermöglicht, sehr kurzfristig miteinander dieses Gespräch zu führen. Das wäre in Präsenz nicht so leicht gewesen. Also wir selbst haben auch gerade jetzt davon profitiert, von dieser Methode.
Richtig, genau. Man mag sich nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn die Pandemie ein paar Jahre vorher zugeschlagen hätte.
Das wäre viel schwieriger noch gewesen, ja. Super. Danke, Sascha.
Gerne, gerne. Komm gut durch. Alle Anzeichen sind momentan so, dass es fast geschafft ist. Aber auch da hat uns die Pandemie gelehrt, vorsichtig zu sein. Und wenn es dann ganz geschafft ist, dann gerne auch wieder in 3D-Präsenz.
Ja, würde mich freuen. Danke, Sascha. Tschüss.
Bis alsbald. Ciao. Das war Stefan Proksch von der Arbeitsgruppe Online-Mediation des Österreichischen Bundesverbandes Mediation zu den gesammelten und veröffentlichten Erfahrungen mit dem Thema synchrone Online-Mediation im Jahre 3 der Pandemie. Und wer Fragen oder Gesprächsbedarf mit den Autorinnen dieses Online-Leitfadens hat, der kann Kontakt aufnehmen. In den Shownotes bzw. auf der Webseite befinden sich alle Autoren verlinkt und können darüber in Erfahrung gebracht werden und angeschrieben werden. Das war's für diese Episode. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Feedback, abonniert den Podcast und sagt euren Freunden und Kollegen Bescheid, dass es diesen Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung gibt. Für den Moment bedanke ich mich, wünsche nur das Beste für das, was ansteht. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Inko Fema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.